Schlag gerne mit mir auf. Markus Kapitel 16, die Verse 1 bis 8. Markus 16, 1 bis 8. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen ihn und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen vor dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Herr Jesus Christus, wir preisen dich an diesem Tag und wir kommen und wir suchen dich, den Gekreuzigten und den Auferstandenen. Und du bist auferstanden und du lebst und darüber preisen wir dich. Und wir preisen dich über diesem Wort, diesen ursprünglichen Bericht von dem, was geschehen ist an diesem Sonntagmorgen vor 2000 Jahren. Und sein Ereignis, was Auswirkungen hat in alle Zeiten, in alle Ewigkeiten, das ein kosmisches Ereignis ist, was dort in diesem Garten geschehen ist, was ja nur ganz wenige Zeugen am Anfang hatte. Danke, Jesus, dass du den Tod überwunden hast. Danke, dass du lebst. Und danke, dass du jetzt zu uns redest durch dein Wort. Und wir beten, ja, dass du unsere Herzen aufmachst über dieser Geschichte, die wir so gut kennen, dass du meinen Mund aufmachst und dass ich das sage, was du auf dem Herzen hast. Ja, dass wir dich tiefer erkennen, dass wir dich mehr lieben, dass wir dir hingegebener dienen durch dein Wort. Amen. Jesus Christus ist auferstanden. Er ist nicht hier. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das hallte vorhin schon so hin und her bei den Begrüßungen. Und das ist das gemeinsame Bekenntnis, auch in allen vier Evangelien. Es gibt ja vieles oder manches, würde ich mal sagen, was nur der eine oder nur der andere berichtet oder nur zwei oder drei. Und in der Bibelschule lernt man dann oder im Studium, wie sich das dann verhält und zählt dann nach und so. Aber hier ist ein Ereignis, was unisono von allen vier Evangelisten berichtet wird. Jesus hat den Tod überwunden. Er ist auferstanden. Und wenn man diese vier Berichte liest, dann kann man feststellen, manches ist ein bisschen unterschiedlich in den Details. War da jetzt ein Engel oder zwei und war der Stein vorher weggewälzt oder hinterher oder so. Da muss man ein bisschen arbeiten, wenn man das zusammenbringen will. Aber ich finde das eigentlich ermutigend, denn wir sehen da auch, wir kriegen hier nicht ein durchkomponiertes Kunstwerk geliefert, wo also Leute jahrelang und jahrzehntelang dran gebastelt haben, damit das auch alles glatt ist. Irgendeine sorgfältig durchreflektierte Deutung, was könnte da passiert sein, so eine schlau erdachte Heldengeschichte, wo alles stimmt, weil da irgendwie noch ein Happy End fehlte an dieser Jesus-Geschichte und da musste man halt noch was dranhängen. So, wenn ihr in diesen Tagen Zeitungen lest, irgendwelche Nachrichtenmagazine, dann kommen ja immer wieder gerade zur Osterzeit und zur Weihnachtszeit diese Berichte. Da werden dann irgendwelche Theologen ausgebuddelt, die dann da mal was sagen dürfen und die Journalisten freuen sich drüber. Hier begegnen uns ganz ursprüngliche Zeugenberichte. Die sind nicht künstlich geglättet worden. Und gerade bei Markus fällt das auf, der diesen ganz kurzen Osterbericht nur hat, der eigentlich noch nicht mal so ein richtiges Happy End liefert. Und das vielleicht nur gleich am Anfang, ihr habt das als Fußnoten in den Bibeln in der Regel, manchmal ist hinten der letzte Teil von Kapitel 16, 9 bis 20 in Klammern gesetzt oder da ist irgendwie eine Fußnote. Also die ganzen ältesten Handschriften vom Neuen Testament, vom Markus-Evangelium, hören regelmäßig hier mit Vers 9 auf, wo ich aufgehört habe, mit Vers 8, Verzeihung, wo ich auch aufgehört habe zu lesen. Und später taucht dann dieser Schluss auf mit der Begegnung mit den Jüngern, mit dem Missionsbefehl nochmal in der Version von Markus. Und ich bin überzeugt, dass das apostolisch ist, dieses Ende, das ist im Geist des Evangeliums, vielleicht ist es von Markus selber noch später geschrieben worden, aber es gibt diese älteste Fassung, die hier aufhört und die offensichtlich absichtlich da aufhört mit: Sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Ein bisschen komisch, so ein Evangelium zu beenden, aber können wir heute Morgen darüber nachdenken. Was haben die Frauen an diesem Ostermorgen erlebt? Und wie redet dieser Engel, denn dieser Jüngling ist sicherlich ein Engel, wie redet der heute Morgen zu uns? Das möchte ich fragen. Und das Erste, ganz klar, er ist nicht hier. Mit wem haben wir es hier zu tun? Diese drei Frauen sind Jesus die ganze Zeit gefolgt. Die kommen aus Galiläa, wie die anderen Jünger. Sie sind von Anfang an mit Jesus gezogen. Am Anfang war er lange und bei Markus ist das sehr ausführlich. Die ersten 9 Kapitel des Evangeliums ist er in Galiläa unterwegs, im Norden. Da predigt er, da heilt er, da treibt er böse Geister aus. Und dann heißt es in Markus 10, er macht sich auf den Weg nach Jerusalem. Und da heißt es, sie zogen nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran. Und er wusste, was ihn in Jerusalem erwartet. Er hat es ihnen bei der Gelegenheit nochmal gesagt. Und seine Jünger wussten es auch. Sie haben vielleicht mit seinen Ankündigungen noch nicht so viel anfangen können, aber sie wussten, alle sind hinter dir her und jetzt gehen wir genau ins Zentrum. Jetzt gehen wir, das ist, wenn Asterix nach Rom zieht, da sind sie hinter dir her, da wollen sie dich umbringen und genau da gehen sie hin. Und da heißt es in Markus 10 mit dem gleichen Wort wie hier in Markus 16, sie entsetzten sich und die ihm nachfolgten, fürchteten sich. Und trotzdem gehen die Jünger mit ihm. Und trotzdem sind auch die Frauen dabei. Und als alle davonlaufen, als Jesus gekreuzigt wird, da heißt es in Markus 15, es waren auch Frauen da, die von Ferne zuschauten, unter ihnen Maria von Magdala und Maria, die Mutter Jakobus des Kleinen und des Joses und Salome, die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war. Genau diese Frauen stehen von Ferne, heißt es da, vielleicht auf der Stadtmauer von Jerusalem, wo man dann Golgatha sehen konnte und sehen, wie er gekreuzigt ist. Sie sind die ganze Zeit dabei und als er ins Grab gelegt wird durch Josef von Arimathea, da sind diese Frauen wieder da und sehen, wo er hingelegt wurde. Also manche haben dann behauptet, naja, die Frauen sind einfach zum falschen Grab gelaufen und dann sagt der Gärtner ihnen, hier, der ist nicht hier. Und das haben die dann irgendwie falsch verstanden. Also das ist Theologen, die viel Geld kriegen, sich so alles ausdenken den ganzen Tag. Also sie haben gesehen, in welches Grab er gelegt wurde. Was ging in diesen Frauen vor, in diesen Stunden? Wir können uns das, glaube ich, gar nicht ausmalen, wie erschüttert sie gewesen sein müssen. Die ganze Hoffnung ist zerbrochen. Er starb vor ihren Augen. Und sie waren Frauen und für Frauen war es damals nicht üblich, irgendeinem Rabbi nachzufolgen. Und nun war der mit Schimpf und Stande gestorben. Was würden die machen? Wieder in ihr Dorf zurück? Könnt ihr euch vorstellen, was sie da zu hören kriegen? Das war für sie noch viel härter als für die männlichen Jünger. Jetzt wollen sie ihrem Meister auf jeden Fall einen letzten Dienst erweisen, ihn salben, irgendwie etwas vergebliche Tat der Liebe, um die Verwesung ein bisschen aufzuhalten oder wenigstens den Geruch. Und dafür nehmen sie einiges wieder auf sich. Sie gehen an das Grab eines von Staats- und Religionsobrigkeitswegen hingerichteten Aufrührers und Gotteslästerers. Da sollte man sich nicht blicken lassen, so kurz danach. Sonst kommt man noch in den Verdacht, da Sympathisant zu sein. Da gehen sie hin und mit dem Gedanken über diesen Liebesdienst haben sie sich so über den Sabbat gerettet und haben da schon sich vorbereitet. Und sie waren so vertieft in ihre Trauer und in diese Vorbereitung, dass sie gar nicht drüber nachgedacht haben, wie kommen wir da eigentlich ran. Und es ist ja irgendwie seltsam, erst als sie auf dem Weg sind, dann fangen sie an zu überlegen, wie kriegen wir das Grab auf. Das waren diese Felsengräber, die meisten kennen wenigstens Bilder davon. Da wurde dann so ein großer, runder Stein vorgewälzt und der lief in so einer etwas abschüssigen Schiene. Also das Ding zuzukriegen war relativ einfach, aber es dann wieder aufzukriegen, da brauchte es ein paar kräftige Kerle. Also, sie wissen nicht, wie kriegen sie überhaupt das Grab auf und sie wissen schon gar nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Wenn sie ihnen diesen letzten Liebesdienst erwiesen haben, was machen sie dann? Keine Ahnung. Und dann kommt alles anders. Das Grab ist schon geöffnet, der Leichnam ist verschwunden und da ist ein junger Mann, ein Bote vom Himmel wohl, der sagt ihnen, er ist nicht hier. Und im ersten Schock müssen sie sich fragen, ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht? Was hat das zu bedeuten? Ja, wir lesen die Geschichte und sagen, ach ja, schön, ach ja, bei Lukas steht es ein bisschen anders. Sie kommen ans Grab und finden ihn nicht. Was ist da los? Und das finde ich so wichtig und gerade auch ja, mit dem vielen, was so geschrieben wird über Ostern. Das leere Grab, das steht nicht am Ende von einem langen Nachdenken. Also was ist wohl mit Jesus passiert, haben dann irgendwelche Leute gedacht und dann haben sie gesagt, naja, irgendwie lebt er halt in seinen Jüngern weiter, wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt und so weiter, steht ja immer in Todesanzeigen. Aber dann war ja sein Tod eigentlich gar nicht so ganz endgültig. Und Jahrzehnte später schreibt dann irgendjemand, ach übrigens, das Grab war dann leer. Der war dann gar nicht mehr da. Also so träumen sich das manche zurecht. Aber das leere Grab, das steht nicht am Ende, sondern das steht ganz am Anfang. Und das ist das Faktum, mit dem die Sache beginnt, auf die sich die Frauen und dann auch die Jünger erstmal keinen Reim machen können. Was ist da passiert? Was ist hier los? Und auch die Botschaft des Engels kann erstmal keine Beruhigung bringen. Was dann Klarheit schafft, und das gilt wahrscheinlich auch für Theologen und Journalisten heute und auch für jeden von uns, das, was Klarheit schafft, ist die Begegnung mit Jesus, mit dem Auferstandenen selbst. Als er ihnen begegnet und sagt, Friede sei mit euch, da brauchen sie immer noch ein bisschen, aber dann bekommt das Ganze irgendwie Klarheit. Da wo er also mit den zwei Jüngern geht auf dem Weg und ihnen die Schriften auftut und sagt, musste das nicht alles geschehen? Und da sagen sie, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns sprach auf dem Weg. Da ist die Begegnung mit Jesus und da kommt diese Klarheit rein. Also wer die Auferstehungsberichte mit Wunschdenken erklären will, vielleicht sogar mit Betrug, die haben dann die Leiche geklaut und haben dann da so eine Sekte gegründet, der muss erklären, wie sich so eine erfundene Geschichte dann, wo da noch nicht mal ganz sorgfältig gearbeitet wurde bei der Fälschung, wenn die Berichte nicht alle so ganz glatt sind, wie konnte die sich so schnell in der ganzen Welt ausbreiten? Also über das ganze Römische Reich, das war damals die bekannte Welt. Und wieso waren diese Betrüger, diese Erfinder dann bereit, für diese Botschaft sogar zu sterben? Das ist nicht sehr schlau. Sie sind ja dann nicht im nächsten Tag Erzbischof geworden und haben irgendwelche Ländereien gekriegt, wie dann im Mittelalter, sondern sie sind vor die Löwen gekommen. Und vor allem ist dann gar nicht klar, also wer auf solche Ideen kommt, der hat nicht verstanden, wie verzweifelt die Jünger waren. Jesus ist gestorben vor ihren Augen, ihre Hoffnung ist zerbrochen, er hatte zwar irgendwas angekündigt, und auch, dass er wieder auferstehen wird, dann heißt es, und sie sagten, was heißt das, Auferstehen von den Toten? Ja, was kann das heißen? Aber es war, sie konnten es nicht fassen. Sie haben mit allem gerechnet, nur nicht mit der Auferstehung. Also wenn sie sich irgendwelche Geschichten ausgedacht hätten, dann nicht diese. Erst die Begegnung mit dem Auferstandenen schafft Klarheit. Seht die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Das Grab ist leer, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Und für Totenverehrung gibt es keine Basis. Jesus entzieht sich dem seligen Angedenken. Und für ein bloßes Weiterleben in den Gedanken und in den Herzen seiner Freunde steht er nicht zur Verfügung, weil Jesus lebt. Weil Jesus der Herr ist, der Herr über den Tod. Weil Jesus der König ist. Und deshalb heißt es hier als nächstes, Jesus geht voran. Der Engel sagt, geht hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Wie er gesagt hat, darin steckt wieder, er ist souverän. Er hat das Ding, er hat die Kontrolle. Selbst da, wo er sich entleert hat, gestorben ist, er ist diesen Weg bewusst gegangen. Und er hatte vorher angekündigt, in Markus 14 können wir lesen, und dann werde ich euch begegnen in Galiläa. Hatte er schon alles vorher gesagt. Und deshalb bleibt kein Raum für irgendeine Träumerei. Er ist ja gar nicht wirklich tot. Er lebt jetzt irgendwie in einer anderen Sphäre und guckt von der Wolke aus zu oder so, was wir hier so machen. Nein, Jesus lebt und er hat die Kontrolle. Er sagt nicht, ich bin immer bei euch, wo ihr auch hingeht, irgendwie. Ich glaube, meine Oma ist immer bei mir oder so. Sondern er gibt klare Anweisungen. Und er geht voran. Er wartet schon auf uns. Er ist damals vorangegangen. Auf dem Weg von Galiläa nach Jerusalem. Sie waren auf dem Weg nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran. Auf das Kreuz zu. Und jetzt geht er voraus nach Galiläa, vom Kreuz her, an den Ort, wo er das Evangelium verkündet hat, wo er Kranke geheilt hat, wo er Dämonen ausgetrieben hat und an den Ort, wo er seinen Jüngern den Auftrag zum Dienst geben wird. In Matthäus heißt es dann, Matthäus 28, und sie kamen zu dem Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und da gibt Jesus ihnen den Missionsbefehl. Und in diesem, er wird vor euch hingehen. Er geht euch voran, da ist dieser Auftrag schon drin. Und er geht voran und wir sollen ihm folgen. Er ruft uns, dass wir ihm nachfolgen, weil er uns vorangeht, weil er auferstanden ist, weil er lebt. Er sagt, wo ich hingehe, da soll mein Jünger auch sein. Und das ist nicht im Grab, das ist nicht im Andenken, sondern das ist im Dienst für die Menschen, die Jesus brauchen, die Hoffnung brauchen, die Liebe brauchen. Er führt dich an die Orte, wo du seine Liebe weitergeben sollst. Ob das bei deiner Arbeit ist, ob das in der Uni ist, ob das in fernen Landen ist, wo er dich in die Mission sendet, ob das in Felbert ist. Er führt dich dahin. Er führt dich in die Werke hinein, die er vorbereitet hat, dass du sie tun sollst. Und da, wo du hinkommst, da ist er schon da. Und da hat er schon alles vorbereitet. Jesus hat einen Auftrag für seine Jünger, er hat einen Auftrag für uns als seine Nachfolger. Ja, ein Nachfolger braucht einen Vorangeher. Ja? Sonst funktioniert das nicht. Du kannst ein Fan sein, der auf dem Sofa sitzt. Das funktioniert. Aber du kannst nicht ein Nachfolger sein, der auf dem Sofa sitzt. Da kommst du ja nirgends hin. Sei dein Vorbild sitzt auch neben dir auf dem Sofa oder so. Aber das macht Jesus normalerweise nicht. Jesus hat einen Auftrag, aber zuerst spricht er uns sein Evangelium in unser Herz. Geht hin, ist euch das aufgefallen? Sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird. Warum? Seinen Jüngern und Petrus war doch einer davon. Da will er sagen, der gehört jetzt nicht mehr dazu. Sagt der Bundesregierung und dem Finanzminister. Das funktioniert nicht. Oder weil Petrus der Anführer war und besondere Ehre verdient hat? Sicher nicht. Ich glaube, Petrus brauchte das ganz besonders zu hören. Ich bin auch gemeint. Nach dem Motto, besonderen Gruß an Petrus. Jesus meint dich. Er will dir begegnen. Du sollst auch da sein. Du sollst dich nicht verkriechen. Du sollst nicht den Weg gehen, wie Judas gegangen ist. Habt ihr mal darüber nachgedacht? Petrus und Judas waren nicht so weit voneinander entfernt. Gut, Judas hat Geld genommen. Judas, das war schon kriminell. Aber Petrus hat auch im entscheidenden Moment geschwiegen. Und es gibt die Sünde durch Tun und es gibt die Sünde durch Unterlassen. Und die ist nicht so weit auseinander. Und er war genauso untreu und er hatte sich noch viel mehr vorher aufgeblasen. Alle anderen, also als Jesus angekündigt hat, alle werden dich verlassen, alle werden mich verlassen, hat Petrus ihm ja nicht widersprochen, was die anderen da angeht. Ja, aber es gibt eine Ausnahme und die steht vor dir, Jesus. Und er war der, der dreimal ihn verleugnet hat. Und dann ist er eben, er hat bitterlich geweint, aber er ist dann nicht den Weg in die Verzweiflung, in die Dunkelheit gegangen. Er hat sich rufen lassen. Sagt meinen Jüngern, sagt Petrus. Er will dir begegnen. Er wird vor dir hingehen und du wirst ihn sehen. So, das ist die Botschaft des Engels. Ich glaube, es ist auch die Botschaft für uns. Und es ist die Frage, was ist die Reaktion? Was ist unsere Reaktion? Wie haben sie damals reagiert? Zunächst mal mit Zittern und Entsetzen. Sie gingen hinaus und flohen von dem Grab. Denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. So handeln nicht Leute, die gerade irgendeine religiöse Legende sich ausgedacht haben. Und wenn sie sich die ausdenken, dann schreiben sie nicht sowas über sich selber hinterher, sondern dann schreiben sie, wie heldisch sie dann reagiert haben. Die Frauen reagieren nicht mit Halleluja. Die Frauen reagieren auch nicht mit Osterlachen. Sie reagieren mit Zittern und Entsetzen und sie tun zunächst mal das Gegenteil von dem, was ihnen aufgetragen wurde. Sie sagen niemandem etwas davon. Das Faszinierende im Markus-Evangelium, ständig sagt Jesus irgendwelchen Leuten, sie sollen keinem was davon sagen. Wir haben uns gerade im Hauskreis darüber unterhalten und jemand sagte, das ist schon so, wie wenn du, wenn du eine Nachricht ganz schnell im Dorf verbreiten willst, dann musst du zu bestimmten Leuten gehen und sagen, und in manchen Gemeinden funktioniert das auch, aber sag es keinem weiter. Dann macht das ganz schnell die Runde. Hier kriegen sie den Auftrag, sagt es schnell, lauft hin. Und sie kriegen den Mund nicht auf. Da ist der Schock über diese Wendung, die sie nicht erwartet haben. Da ist vielleicht auch eine Unsicherheit, was passiert denn jetzt? Jesus lebt, wir haben uns alle nicht mit Ruhm bekleckert. Die Frauen waren irgendwie noch dabei, aber sie standen von ferne. Sie haben auch nicht zu ihm gestanden. Und die anderen auch nicht. Und Petrus hat er extra genannt, was hat er mit dem vor? Vielleicht hatten sie Angst, dass Jesus sie strafen wird. Aber vor allem denke ich, sie sind einfach, ja, sie sind erschüttert, weil sie erfahren, wie groß Gott ist. Sie hatten schon viel gesehen. Sie hatten schon viel gesehen. Sie hatten gesehen, wie er auf dem Wasser ging. Sie hatten gesehen, wie er Wasser in Wein verwandelt hat. Sie hatten gesehen, wie er Kranke geheilt, wie er Tote auferweckt hat. Aber sie hatten auch gesehen, wie er getötet wurde, wie er ins Grab gelegt wurde. Und jetzt soll er leben. Jetzt geht er voran. Jetzt hat er einen neuen Auftrag. So wunderbar ist er, dass es noch Größeres als es die Totenauferweckungen waren, die Jesus getan hat. Da hat er sie mal noch für einige Jahre zurück ins Leben geholt. Ja, eine Lebensverlängerung. Bei Hiskia im Alten Testament heißt es, ich will dir so und so viele Jahre dazugeben. Lazarus hat vielleicht nochmal 20 Jahre gekriegt, das Mädchen hat vielleicht nochmal 40 oder 50 oder 60 Jahre gekriegt. Aber da wurde die Uhr etwas zurückgestellt. Und hier ist der Tod selber überwunden. Der Tod ist getötet. Das alte gerät ins Wanken. Hier ist etwas ganz Neues. Und ich weiß nicht, wie es euch mit dieser Ostergeschichte bei Markus geht. Ich sage ganz ehrlich, ich konnte mit der am wenigsten anfangen lange. Weil da so, eben, die ist nicht so ausführlich, da ist nicht so viel Kolorit, da sind keine Emmaus-Jünger, denen die Augen geöffnet werden, da ist kein Thomas, der Jesus als Herrn und als Gott bekennt. Da ist kein Fisch, der gebraten wird. Aber ich glaube, das tut uns gut. Ich glaube, gerade diese Erzählung, die so gar nicht aufgeräumt ist, die so gar nicht durchreflektiert erscheint, in der der Schock des Ostermorgens noch ganz frisch ist, noch zu frisch vielleicht, um zu begreifen, was da passiert ist. Wir brauchen diese Geschichte, damit wir begreifen, was ist da geschehen? Was ist Ostern? Wie ist Gott? Und wir haben an Karfreitag darüber gesprochen, die Begegnung mit Jesus, mit dem Auferstandenen, mit dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Die Begegnung mit dem lebendigen Gott, die ist immer beides. Sie ist herrlich und schrecklich. Sie ist beglückend und verstörend. Er ist der gute Hirte und der Weltenrichter. Er ist Löwe und Lamm. Und wenn du nur eines siehst, glaube, dann möchte Gott dein Bild von sich erweitern. Es gibt manche, die sehen nur den Richter und nur den Löwen. Und das ist viel zu wenig, weil er sich uns ja in seiner Liebe zuwendet. Aber wenn wir nur den netten Onkel aus den Kinderbibeln sehen, mit den Kindern auf den Schultern, dann ist es auch zu wenig. Diese Reaktion, wenn Menschen Gott begegnet sind in der Bibel, war nie, hey, ist ja super, jetzt kann ich dich mal sehen, jetzt weiß ich, dass es dich wirklich gibt. Sondern sie sind auf die Knie gefallen. Ob das Jesaja war, der gerufen hat, wem hier ich vergehe, oder ob das Petrus war im Boot zwischen den Fischen, der sagt, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Zittern und Entsetzen hat sie ergriffen. Und meine Sorge ist für mich und für uns, dass uns die Ostergeschichte oder die Ostergeschichten ganz normal erscheinen. Na klar, da wird dann gekreuzigt und auferstanden. Der steht dann auf. Ist doch so. Wissen wir doch. Natürlich besiegt er den Tod. Was soll er sonst machen? Klar habe ich ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott. Was denn sonst? Bis dahin, also dass mir schon jemand gesagt hat, ja, der Tod war ja für Jesus nicht so schlimm, weil er wusste ja, dass er hinterher wieder aufersteht. Das war ja nun mal so vorübergehend. Ich weiß nicht, ob mir so eine vorübergehende Kreuzigung so weniger schlimm erscheinen würde, aber er ist diesen schmutzigen Tod wirklich gestorben, das war keine Show. Er hat die Schmerzen getragen, er hat den Spott getragen und wir haben Freitag darüber gesprochen, er hat vor allem den ganzen ungezügelten Zorn Gottes getragen, der uns gegolten hätte, aber er war der Blitzableiter, der den auf sich gezogen hat. Er war wirklich tot und er ist tatsächlich auferstanden. Er ist nicht einfach zurück ins alte Leben, sondern er ist uns vorangegangen in der Auferstehung. Auch da geht er uns voran und auch da werden wir ihn sehen. Wir haben ja keinen Berg in Galiläa, wo wir jetzt hinmarschieren. Aber wir wissen, er geht uns voran, er ist uns vorangegangen, einen Ort für uns zu bereiten beim Vater. Und dann wird er uns entgegengehen und wir werden ihn sehen, wie er ist. Der Tod und Gottes Urteil über unsere Sünde haben nicht mehr das letzte Wort, weil Jesus lebt. Und meine Hoffnung und mein Gebet ist, dass diese Wahrheit uns nicht so an uns vorbeifliegt, sondern dass sie uns zittern lässt und dass sie uns staunen lässt und dass sie uns jubeln und dass sie uns danken lässt. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Und Worte, menschliche Worte sind zu wenig, um das euch vor Augen zu malen. Dieses Wunderbare, dieses große Wunder, das der Herr getan hat. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Und er geht euch voran und ihr werdet ihn sehen. Mein Gebet ist, dass diese Wahrheit uns nicht ruhen lässt. Dass wir uns da nicht dran gewöhnen. Und dieses, ich habe am Anfang gesagt, dieses Evangelium in der Grundform, sage ich mal, vor dem, vielleicht kann man sagen, das ist so ein Anhang, der ja auch sehr gerafft dann diese Berichte noch nach liefert. Da begegnete er zweien auf dem Weg und so. Aber das wird alles nur sehr knapp erzählt. Das Evangelium endet mit diesem und sie fürchteten sich. Und das endet eigentlich mit einer offenen Frage. Das war so in manchen Gleichnissen. Da sagt der Vater zu dem älteren Sohn, du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Komm doch mit rein, feiere mit uns. Und wir erfahren nicht, was macht der ältere Sohn. Und das ist natürlich, hat natürlich Methode, weil Jesus diese Geschichte erzählt, um uns zu fragen, wie reagierst du, wenn du dieser ältere Sohn bist? Ja, bleibst du schmollend draußen oder freust du dich über den Sünder, der umgekehrt ist? Und so bleibt diese Frage hier offen. Was machen die Frauen? Wir wissen dann ja, dass sie ihr Schweigen gebrochen haben. Markus weiß das auch. Zwei Verse später heißt es dann, dass sie gingen hin und verkündeten es denen. Aber hier bleibt es erstmal offen. Und das ist die Frage an uns, was machen wir denn? Wenn die Frauen es nicht weiter sagen, ja, machen wir den Mund auf. Wenn diese schweigen, sagt Jesus, werden die Steine schreien. Petrus und Johannes sagen dann, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und das ist die Frage an Ostern, an uns, können wir es lassen? Können wir es lassen, davon zu reden oder nicht? Das zu bekennen, Jesus lebt, der Herr ist auferstanden. Und dann ist die richtige Antwort, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Amen. Jesus, wir preisen dich. Wir preisen dich als den Lebendigen. Wir preisen dich als den Herrn über Leben und Tod. Wir preisen dich als den, der alles in Erschütterung bringt. Der die Welt aus den Angeln hebt und der doch sie in die richtige göttliche Ordnung bringt. Wir danken dir für deine Macht, die offenbar geworden ist, weil du gehorsam gewesen bist bis zum Ende, weil du durchgedrungen bist, weil du überwunden hast. Wir danken dir, dass du heute regierst, dass du heute zur Rechten des Vaters bist und dass du hier in deiner Gemeinde bist. Und du gehst uns jetzt voran auf dem Weg, ja, den du uns eben leitest, wenn wir dir nachfolgen. Und du rufst uns, folge mir nach. Und du rufst uns, erzähl von dem weiter, was du gesehen hast, was du gehört hast, was ich an dir getan habe. Und wir wollen, ja, zittern vor deiner Größe, aber wir wollen auch jubeln. Und wir wollen das, was wir empfangen haben, teilen mit den Menschen, denen wir begegnen. Und dazu leite du uns, dazu rüste du uns aus mit Heiligem Geist. Dazu segne du uns, Herr. Halleluja. Amen.